Ich beginne mal mit einem Gedicht, ausnahmsweise. Das ist meine Einleitung für die Predigt. Das Gedicht ist von Heinz Erhardt. Und das Schöne an diesem Gedicht ist, dass man sich die wichtigsten christlichen Feiertage an diesem Gedicht sehr schön merken kann. Wer ahnte, dass zum Weihnachtsfest Cornelia mich sitzen lässt? Doch nicht nur das, zu Ostern jetzt hat sie mich abermals versetzt. Jetzt freue ich mich auf Pfingsten, nicht im Geringsten. Also von diesen Festen scheint ja das Pfingstfest am wenigsten bekannt zu sein. Obwohl es ja doch ein Fest ist, wo es nicht darum geht, dass man sich nicht freut, sondern dass man sich freut. Da geht es um Freude und natürlich noch viel mehr. Mittlerweile ist es so, dass viele christliche Gemeinden in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten, vor allen Dingen kommt das aus den traditionellen Kirchen, ein sehr schöner Brauch, sich die Zeit zu nehmen, sich intensiver der Gemeinschaft mit Gott zu widmen und auch Gott darum zu bitten, erstmal ihm mehr zu begegnen, aus der Freude der Auferstehung heraus, und in der Erwartung, dass zu Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wird, sich das vor Augen zu führen, dass Gott da ist und dass man vermehrt Zeit verbringt, einfach ihn zu suchen, mit ihm zu reden, auch auf ihn zu hören, privat, im kleinen Kreis, in der Gemeinde, Zeiten zu haben, Gott zu suchen und vor allen Dingen auch Gott um ein persönliches neues Pfingsten zu bitten. Was ist das? Belebung durch den kraftvollen, guten Heiligen Geist, das haben wir alle immer wieder nötig. Erneuerung des eigenen Glaubenslebens brauchen wir auch. Und die gesteigerte Erwartung, dass Gott, der allmächtige Schöpfer, handelt, Dinge ändert, sich einmischt und sich mitteilt. Insofern freue ich mich auf Pfingsten und ich hoffe, es gelingt mir ein bisschen auch, deine Erwartung zu steigern, dein Freudenpegel etwas anzuheben heute Morgen. Und ich habe in der Vorbereitung vielleicht Gott sei Dank vergessen, dass heute Abend mal Gottesdienst ist. Das heißt nicht, dass der Gottesdienst jetzt zwangsweise länger werden muss, sondern es gibt gar keine bessere Anwendung auf meine Predigt heute, darum geht es mir ein bisschen, Gott zu begegnen. Wie begegnen wir Gott? Jeder von uns hat seine persönlichen Weisen. Das ist auch gut so. Jemand hat mal so gesagt, und das kann ich nur unterschreiben, wenn du mit Gott unterwegs bist, mach es, wie du es gewohnt bist. Es ist ganz egal, wie, aber kommuniziere mit ihm, rede mit ihm. Wenn du das beim Joggen am besten kannst, dann jogge für den Herrn. Wenn du Kaffee trinkst und das machst, dann mach es. Wenn du es unter der Dusche machst, mach es. Es ist nichts verboten oder falsch, sondern es geht darum, Jesus zu begegnen, mit ihm zu reden. Und das musst du auch nicht stundenlang machen. Wenn das nicht dein Ding ist, machst du es 20 mal 5 Minuten. Da kommt auch schon ganz schön was zusammen, wo du Ruhe hast. Aber tu es einfach. Für unsere eigenen Kinder haben wir auch keine Rituale, wann sie uns begegnen dürfen und wie. Sondern wenn es sich ergibt, wenn ihnen danach ist, dann können sie kommen. Und ich habe das schon öfter hier gesagt, versuche das immer wieder zu sagen, Eltern, die Kinder haben, die sich sozusagen ihnen so nähern, immer so, ja Vater, ich weiß, dass ich nicht würdig bin, zu dir zu kommen, dennoch dürfte ich bitte um mein tägliches Brot bitten. Du würdest irgendwann überlegen, psychiatrischen Dienst einzuschalten, weil dieses Kind nicht begriffen hat, dass du der Vater bist und dass das selbstverständlich ist. Wir beten natürlich gemeinsam zu Gott bestimmte Dinge, weil er auch unser König ist, weil wir gemeinsame Anliegen haben. Das sind andere Arten, Gott zu begegnen. Aber das Wichtigste ist, dass wir mit Gott so reden dürfen, wie wir sind, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Ein Pastor, der auch relativ häufig hier gesprochen hat, immer gesagt, mit dem lieben Gott kann man Deutsch reden. Also, Gott begegnen. Und es ist ein Vorrecht, dass wir Gott begegnen dürfen. Aber, und das ist mir genauso wichtig, Gott will dir begegnen. Gott ist kommunikativ. Er möchte dir begegnen. Woran erkenne ich das? Das fängt bei der Schöpfung an. Gott macht aus der Erde, so wird das erzählt, und es ist ganz egal, ob es stattgefunden hat so oder nicht, ist es ein wunderbares Bild. Gott den Menschen erschafft, den Adam, und dann haucht er ihm von seinem Lebensatem etwas ein und dadurch wird der Adam lebendig. Und zu diesem Zeitpunkt ist er noch Mann und Frau, also ist er Mensch ganz. Aber jetzt überlege bitte, was ist das Erste, was der Adam sieht, als er die Augen aufmacht? Er sieht das Angesicht Gottes, der ihm gerade den Lebensatem eingehaucht hat. Wir Protestanten sind manchmal ein bisschen so gestrickt, dass wir denken, Adam ist aufgewacht und da lag eine Gebrauchsanweisung fürs Paradies, wann gießen. Da kommt dann die Eva, weiß es noch nicht, aber Frauen können kompliziert sein. Hier ist noch ein Handbuch. So ist es aber nicht, sondern Gott möchte sich mitteilen voller Liebe und voller Gnade. Ich werde jetzt nicht die ganze Bibel durchgehen, aber dich an einige Dinge vielleicht erinnern, die dir das aufgehen lassen. Als das Volk Israel durchs Rote Meer zog und sozusagen in der Wüste und im gelobten Land unterwegs war, was hatten sie da? Gott war anwesend. Wolkensäule, Feuersäule. Gott wollte gesehen werden, nicht nur geglaubt werden. Der Glaube war da, dass sie sich diesem Ding, dieser Sache, die sie da wahrnehmen und die sie da sehen, dass sie sich dem anvertrauen. Das ist Glaube, ich vertraue mich Gott an. Ja, was hat das mit dem Abendmahl zu tun? Jesus ist Mensch geworden, weil Gott wollte, dass wir Gott sehen, dass wir ihn wahrnehmen. Und in der letzten Zeit beschäftigen mich die Schriften des Johannes. Einmal, weil es etwas ist, was sozusagen in uns, wenn wir das Johannesevangelium lesen oder die Briefe oder die Offenbarung, das ist manchmal schon bizarre Sprache und ist so ein bisschen schwierig. Ne? Wir zitieren Johannes 3,16, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Und das ist auch gut so, dass wir mit den Stellen anfangen, die wir verstehen. Aber er sagt auch, alle, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht und die Macht, Kinder Gottes zu werden. Und wenn du nachher zum Abendmahl kommst, dann kannst du dir das nachvollziehen, dass etwas ist, was geschieht, was wir nicht nur intellektuell glauben, sondern was wir ja, wo wir ihn wahrnehmen können, wo wir ihn aufnehmen können, um Kind Gottes neu zu sein oder zu werden, ist ja auch ein Prozess, immer wieder sich vorzustellen, Gott ist mein Vater, ich bin sein Kind und Jesus ist mein großer Bruder. Da kann mir eigentlich nicht viel passieren im Leben. Das heißt, der beste Altarruf heute ist eben, komm zum Abendmahl und nimm ihn auf. Derselbe Johannes, dem Jesus die Füße gewaschen hat, derselbe Johannes, der beim letzten Abendmahl an Jesu Brust gelegen hat, seinen Herzschlag gehört hat, der wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich auch der war, von dem es heißt, er war so ein bisschen der Lieblingsjünger, der also etwas verstanden hat vom Herzschlag und der Liebe Gottes, eröffnet seinen ersten Brief als älterer Mann damit, dass er schreibt, was wir gesehen haben mit unseren Augen, was wir mit unseren Ohren gehört haben, was wir angeschaut haben, das verkündigen wir euch. Und auch Petrus, der einer von den Dreien war, die mit Jesus auf dem Berg der Verklärung waren, schreibt am Ende seines Lebens ebenfalls, wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt, nur irgendwelchen Worten, sondern das, was wir euch verkündigen, das haben wir auch gesehen, das bezeugen wir. Das heißt, was wir euch weitergeben, worum es geht beim Christentum, ist nicht irgendeine Fabel, sondern wir sind Zeugen dessen, was da geschehen ist. Nun hatten die den Vorteil, erstmal, sie waren mit Jesus. Ist ja klar, sie haben Jesus im Fleisch gesehen. Aber interessanterweise sagt Johannes als Drittes, wir haben ihn angeschaut. Und das ist im Griechischen ein anderes Verb als mit den Augen zu sehen, sondern hat etwas damit zu tun, dass ich etwas wahrnehme. Ganzheitlich wahrnehme, sage ich mal so. Und er schreibt auch im Johannesevangelium, was ganz interessant ist, wir sahen seine Herrlichkeit. Das ist etwas anderes, als sozusagen nur, ich sehe nur, Jesus läuft durch die Gegend, tut Wunder, redet vom Reich Gottes, sondern da ist mehr um diesen Mann. Und das schreiben alle Evangelisten und das schreibt natürlich auch Johannes, der ihm sehr nahe war. Aber das möchte ich uns gerne vermitteln. Einmal, Gott möchte, und er hat sich nicht geändert, er möchte dir, möchte den Menschen da draußen persönlich begegnen. Und ich behaupte, dass relativ viele Menschen, die heute hier sitzen, genau eine solche Erfahrung gemacht haben in ihrem Leben, sonst würden sie nicht hier sitzen. Nämlich, dass Gott in einem entscheidenden Moment ihres Lebens eingegriffen hat, auf übernatürliche Weise. Und jetzt verrate ich dir ein Geheimnis, das soll kein Einzelfall bleiben. Nicht nur, dass viele Menschen das auch erleben, sondern das ist etwas, was Gott möchte. Er möchte sich, ich sage es mit Vorsicht, erfahrbar, erlebbar machen. Er möchte, dass du weißt, dass er dich wirklich liebt und dir nahe sein möchte. Und diese Kirche, diese Gemeinde ist nicht nur Zeuge, dass das so ist, auch im 20. und 21. Jahrhundert, sondern meine Erinnerung an meine Zeit hier ist immer, dass man hier Gott begegnet ist. Dass man Gott gespürt hat, seine Anwesenheit, seine Heilung innerlich und äußerlich. Das geht darüber hinaus, dass man sagt, hier sind Wunder passiert. Natürlich sind hier Wunder passiert, aber das viel Schönere ist ja und das Bleibende ist ja, dass Gottes Gegenwart hier spürbar war, dass man sagen kann, wir haben etwas von seiner Herrlichkeit geschmeckt und vielleicht auch gesehen. Hat Gott seine Meinung geändert, seine Bedürfnisse? Ich glaube das nicht. Ich glaube das absolut nicht. Ich glaube, dass Gottes Herrlichkeit und dass, wenn du mal im Internet guckst, wie Gott wirkt in vielen Ländern, vielen Nationen und es scheint immer näher zu kommen, dass diese Erfahrungen zunehmen. Und da möchte ich nicht nur Zuschauer sein, das möchte ich auch, ich möchte ihn sehen. Ich habe ein Herz wie Mose, der sagt, ich will deine Herrlichkeit sehen. Ganz egal wie, aber ich möchte sehen, aber ich möchte wissen, dass du es bist. Und natürlich haben Leute dann ein bisschen Sorgen, sagen, na, ist das nicht so subjektiv, nicht so spekulativ? Natürlich ist die Gefahr immer da, dass Leute dann irgendwie denken, ihre eigenen Erfahrungen zur Theologie erklären und das ist auch schlecht. Dafür haben wir das Wort Gottes, dafür haben wir einander, dass wir miteinander darüber reden können und das einsortieren können. Aber ich habe da wenig Angst, weil Gott auch, darum geht's ja an Pfingsten. Was ist da passiert? Nichts anderes. Wie im Alten Testament, stückweise, dass man das sehen kann, bei der Einweihung des Tempels in Jerusalem, bei Salomo war das so, dass im Lobpreis die Sänger und Priester nicht stehen konnten, weil die Herrlichkeit Gottes so stark war. So war es auch bei Pfingsten, wo Gott festgelegt hat, das ist nicht nur bestimmten Leuten vorbehalten, sondern das soll für jeden Menschen gelten. Meine Gegenwart. Ich möchte das da sein. Und wie gesagt, da ist wieder keine Gebrauchsanweisung vom Himmel gekommen, keine Schriftrolle, sondern Feuerzungen, Feuer und Wind. Neues Testament. Gott hat sich mitgeteilt. Irgendwann bebt sogar mal die Erde, als sie beten. Das möchte ich nicht so gerne haben, also da bin ich schon vorsichtig. Aber ich wünsche mir, dass wir seine Zeugen sind, weil wir wissen, dass wir ihn erlebt haben. Nachdem ich ungefähr 8 Jahre Christ war, hatte ich eine schwere Glaubenskrise, werde ich im Einzelnen nicht erzählen, aber es kann mich sehr genau an einen Moment erinnern, wo ich wirklich dachte, ich weiß überhaupt nicht mehr weiter, ich weiß gar nicht, wie mein Leben irgendwie weitergehen soll, was Gott jetzt tut, weil ich offensichtlich falsch verstanden habe oder was auch immer. Und ich weiß, eine Situation, da war ich gefühlsmäßig und auch sonst ziemlich am Boden und am Ende. Und da plötzlich in einem Augenblick, und die Situation hat sich nicht sofort verändert, das hat noch ein bisschen gedauert, aber ich wusste plötzlich in diesem Moment, Gott ist da. Dieser Finsternis, innerlich und äußerlich, Gott ist da, er existiert und er liebt mich und es wird schon irgendwie weitergehen. Seit diesem Tag zweifle ich nicht an der Existenz Gottes. Das muss man mir nicht mehr beweisen. Ich weiß das. Ich weiß manchmal nicht, was er vorhat. was er mit mir vorhat. Also da gibt es schon auch Fragen und das ist auch völlig okay. Aber das ist mein Zeugnis oder eins meiner Dinge, die ich bezeugen kann. Ich weiß, dass er existiert. Und ich weiß auch, dass er es gut mit uns meint. Deswegen kann ich hier stehen und etwas über ihn erzählen. Und ich möchte dir sagen, er wird dir nachgehen, weil er dich liebt. Und er wird dein Leben positiv verändern, weil er dich liebt und weil du und wenn du es zulässt. Wir begegnen Gott im Lobpreis und wir begegnen Gott auf viele verschiedene Weise. Und manchmal ist es auch gut, wenn du das in deinem Zimmer zu Hause zulässt und sag Gott, ich bin jetzt hier, du bist auch hier und bitte begegne mir. Vielleicht kommt dann Frieden, vielleicht kommt dann Freude, vielleicht kommt eine Erkenntnis, die du vorher nicht hattest, was du tun kannst. Vielleicht kommt ein Wort, das du aufschreibst, was du jemandem sagst, das weiß ich nicht. Aber wenn du mit ihm unterwegs bist, gib ihm Gelegenheit zu wirken, auch nonverbal. Ja. Das ist so ein Anfang, zu sagen, ich mache mich auf, Gott neu zu begegnen. Er möchte das. Ich wage es schnell, weil wir vorhin gesungen haben, ich will dein Wort verstehen und ich möchte dir heute helfen dazu, vorm Abend mal eine Stelle mit euch durchzugehen aus dem Johannesbrief, die mir für mich ein persönlicher Augenöffner war, die einmal das Hirtenherz des Johannes zeigt und das zeigt, er hat wirklich auch von Jesus eine Menge gelernt an der Stelle. Und ich rede auch deshalb drüber, weil mir wichtig ist, und das geht vor allem an die jungen Leute hier, die unter 30 sind und alle, die sich so fühlen, dass du vielleicht verstehst, was Gott gerade bei dir so am Arbeiten ist oder worauf er dich hinweisen möchte. Ich lese aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 2, ab Vers 12. Ich lese das erstmal vor und dann sage ich ein bisschen was dazu. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den oder ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Leuten geschrieben, denn ihr seid stark. Und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Nochmal. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den oder ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Leuten, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Leuten geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Jetzt können wir das wieder ausmachen, weil das vielleicht ablenkt. Danke. Johannes spricht hier, und da sind jetzt bitte die Frauen auch angesprochen, die Kinder, die jungen Männer oder die jungen Leute und die Väter. Und das ist für mich sozusagen, sind das Phasen einerseits geistlichen Wachstums. Es gibt Kinder im Glauben, die sind neu. Und dann gibt es es gibt sowas wie geistliche Pubertät, so diese Radikalität, aber wo auch alles hinterfragt wird und wo es aber auch eine bestimmte, keine Grauzonen, schwarz-weiß, zack, zack, richtig, falsch und so. Und dann gibt es sozusagen die Phase des Erwachsenseins. Hoffentlich. Genau. Und darüber will ich ein bisschen was sagen. Und das gilt aber auch für das natürliche Wachstum. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Da der Johannes eine andere Technik zu schreiben hat als der Paulus und sich ab und zu wiederholt, werde ich das mal ein bisschen für uns sortieren. Keine Sorge, es wird nicht lange dauern, aber ich möchte uns nur darauf hinweisen. Was schreibt Johannes hier an die Kinder? Erstmal schreibt er, ich habe euch geschrieben und ich schreibe euch. Das heißt, er benutzt das Massenmedium seiner Zeit. Man hat Briefe geschrieben, anders ging's nicht. Oder Boten geschickt, aber das muss man sich erstmal leisten können. So, also, wichtig zur Verkündigung des Evangeliums, Massenmedien benutzen. Heute ist das nicht mehr Tinte und Stift, sondern WhatsApp und was auch immer, was die gerade zur Verfügung steht. Aber gut, Johannes schreibt hier an die Kinder, ihr habt Vergebung eurer Sünden. Ihr habt Vergebung in seinem Namen. Und ihr habt den Vater erkannt. Diese drei Dinge, Sündenvergebung, sein Name und den Vater erkennen oder den Vater kennen. Das ist wichtig für jede Kinderarbeit, für jeden Kindergottesdienst, diese drei Dinge. Viel zu oft wird den Kindern in christlichen Familien beigebracht, dass sie sündig sind. Das ist falsch. Es muss wichtig, ihnen muss klar sein, was immer ich anstelle, es gibt Vergebung. Das leben wir als Eltern ihnen hoffentlich vor. Und auf der anderen Seite müssen sie wissen, dass Gott so ist. Der Name hat was mit Identität zu tun. Wer bin ich? Und das ist für Kinder wichtig. Und ich rede sowohl von den natürlichen Kindern, muss jetzt mit zwei Ohren hören, natürliche Kinder, Wachstum, Entwicklung und hier geistliche Entwicklung. Das ist das Fundament, muss sein, Gott ist dein Vater und er ist ein guter Vater und radikal gesagt, er ist dein ursprünglicher Vater. Denn bevor deine natürlichen Eltern noch über dich nachgedacht haben, hat Gott schon über dich nachgedacht und er ist der Vater, der gut ist. Kind Gottes sein, angenommen sein, darum geht es. Gottes Kinder, wenn wir zum Abendmahl gehen, ihn aufnehmen, den Vater begegnen. Jesus ist deshalb gekommen, sagt er, ich zeige euch den Vater. Es geht darum, Gott als perfekten, guten, großzügigen, liebevollen Vater zu erkennen und wahrzunehmen. Und das muss unsere Verkündigung sein, sowohl an die Kinder als auch an die Kinder, die neugeborene Christen sind. Vergebung der Sünden. Du gehörst zu ihm, wenn du seinen Namen trägst. Taufen wir ihn auf seinen Namen. Und wer ist der Vater? Das ist für die Kinder wichtig. Und das ist nicht so, dass wir das irgendwann ablegen, sondern das ist eine Dimension unseres Glaubens, die uns hoffentlich unser ganzes Leben lang begleitet und wo Gott vielleicht auch immer wieder anklopft. Ich kenne viele, die erst ab 50, weil sie dann genug Abstand zu ihren eigenen Eltern hatten, in der Lage waren, sich diesem Konzept, Gott ist ein guter Vater, zu öffnen. Warum? Weil sie selber keine guten Eltern hatten. Also ich meine, wer hat schon perfekte Eltern? Damit geht's mal los. Aber Eltern hatten, die eben dieses Gottesbild überhaupt nicht transportiert haben. Gott sei Dank gibt es Heilung und Vergebung. Gott hat uns seinen Geist geschenkt, damit wir neu werden. So, an die jungen Männer. Ihr habt den Bösen überwunden. Pubertät, Leben im Dauerstress. Der ständige Kampf mit sich selbst, mit der Umwelt. Eltern, also Pubertät ist ja, wenn Eltern komisch werden. Und das heißt, man löst sich von den eigenen Vorbildern. Und ich sage dein Geheimnis, Gott scheint sich da was bei gedacht zu haben. Das gehört sowohl biologisch als auch psychologisch und wie auch immer ganzheitlich dazu, dass ein Mensch erwachsen wird. Schön ist das nicht, also ich erinnere mich nicht gerne daran, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du Bilder aus deiner Teenie-Zeit in deinem Album hast und jede Woche angucken und sagst, toll, war super, also bei mir nicht. So, also, was ist aber der Punkt? Und das schreibt der Johannes hier als guter Seelsorger. Ihr sollt stark sein. Ihr sollt kämpfen lernen. Oh, eine Anfechtung, oh, ich gehe lieber. Gott, warum lässt du das zu? Könnte es sein, Gott möchte, dass du stark wirst und sagst, raus. Ja, ich muss diesen Gedanken nicht zu Ende denken oder was auch immer. Dann sagt er, das Wort Gottes ist in euch. Das ist, hat etwas damit zu tun, dass wir das Wort Gottes studieren, dass wir seine Verheißung kennenlernen und nicht nur auch dieses geschriebene Wort Gottes, aber auch das, was hat Gott dir denn schon gesagt? Durch prophetisches Reden oder andere Dinge. Das ist auch das Wort Gottes, weil Johannes hatte kein neues Testament. Er hatte das alte Testament, aber das haben die auch nicht immer bei sich gehabt. Da mussten sie erstmal 2 Kilometer in die nächste Synagoge, um zu gucken, was da drin steht. Das heißt, die Frage ist, wie viel von Gott und von Gottes Wort ist in dir? Sowohl an seinen Verheißungen in seinem Buch, an den geistlichen Wahrheiten, als auch an den Dingen, die Gott vielleicht über dein Leben schon ausgesprochen hat. Daran festzuhalten. Lernen, das ergreifen und das auch bekennen und sagen, ja Gott, das hast du gesagt und daran halte ich mich fest. Also, junge Männer, das Wort Gottes ist in euch. Ihr sollt stark sein oder ihr seid schon stark. Und er schreibt ja nicht, ihr werdet den Bösen überwinden, sondern er sagt, ihr habt ihn schon überwunden. Ihr habt da schon was begriffen. Bleibt da dran. Lasst nicht nach in euren inneren und äußeren Konflikten, euren Anfechtungen, in den Kampf. Welche Werte bestimmen dein Leben? Man muss ja irgendwie umdenken und man merkt, Mensch, andere Leute sind auch nicht dumm. Ich muss ja irgendwie klarkommen. Und wie lebe ich mein Christsein in dieser Welt? Und das gehört alles damit zu tun. Überwindung des Bösen heißt auch, in einem geistlichen Kampf meinen Platz einzunehmen. Zu sagen, ich bin nicht einer, der zurückweist. Ich bleibe und bleibe dran. Und das heißt einmal, dass man aufsteht an manchen Punkten und sagt, stopp, ich weiß, wer ich bin ein Kind Gottes und ich gehe vorwärts. Das heißt aber auch, und das kannst du vielleicht auch heute beim Abendmahl tun, so wie Jesus das Böse überwunden hat, indem er sich Gott hingibt. Und sagt Gott, ich weiß nicht, wie das ausgeht, aber ich muss jetzt irgendwie hier durch. Hilf mir, dass ich das so mache, dass ich nicht Schaden nehme und dir trotzdem Ehre gebe. Kurz ein letztes Wort zu den Vätern. Da benutzt Johannes zweimal diesen merkwürdigen Satz, ihr habt den erkannt, der von Anfang ist. Das erinnert an den Anfang des Johannesevangeliums. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und so. Aber wer war von Anfang? Gott, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Also da eröffnet Johannes völlig andere Dimensionen. Da geht es nicht um einzelne Themen. Gott ist mein Vater. Das ist wichtig. Und die jungen Männer, die kämpfen. Aber wenn du dein ganzes Leben lang kämpfst, bis du 87 bist und bestimmte Sachen immer noch nicht begriffen hast, dann stimmt was nicht. Die Pubertät ist irgendwann vorbei und bestimmte Kämpfe sind hoffentlich auch irgendwann mal vorbei. Oder wir kämpfen aus einer anderen Perspektive, aus der Perspektive, dass wir wissen, ach, das haben wir schon mal gehabt, das kriegen wir schon irgendwie hin. Versteht ihr, was ich meine? Also geistliche Vaterschaft ist etwas mehr. Oder das Erwachsensein sollte diese Dimension auch haben, mehr von Gott zu wissen. Wer war Gott? Wo war Jesus eigentlich, bevor er geboren wurde? Wie läuft eigentlich die Schöpfungsordnung? Was ist das Reich Gottes? Das Wahrheit, was mit Offenbarung zu tun hat? Und meine Behauptung ist, warum verlassen in vielen Gemeinden junge Erwachsene, Anfang 20 oder so, wenn sie studieren, die Gemeinden? Wenn sie dann zur Uni gehen, oder warum verlassen sie den Glauben, wenn sie nicht irgendwie schon Orientierung haben? Weil ab und zu wir als Gemeinden uns auf diese ersten beiden Dinge konzentrieren. Also auf das, was man den Kindern sagt und auf das, was man den jungen Leuten sagt. Nämlich, also Glaube ist irgendwie Kampf und es sind immer wieder dieselben Dinge. Aber es ergeben sich im Laufe eines geistlichen Lebens einfach auch mal andere Fragestellungen. Zum Beispiel, warum lässt Gott Leid zu? Auf diese Frage muss man ehrlicherweise sagen, gibt es keine allgemeingültige Antwort. Es gibt Antworten. Es gibt Dinge, die du dazu sagen kannst, die ich dazu sagen kann, aus jeder Geschichte. Aber es gibt keine Antwort, die man irgendwie über die Kirchentür hängen könnte und sagen, ich habe jetzt endlich die Antwort auf alle ungelösten Fragen in Bezug auf Gott und das Leid. Können wir leider nicht. Das muss man aushalten. Und das ist für jüngere Leute vielleicht schwieriger, aber das ist ein Punkt, wo wir vielleicht hinkommen und sagen, und trotzdem bin ich hier, trotzdem gehöre ich Jesus, trotzdem vertraue ich ihm. Warum eigentlich? So, jetzt, bevor wir jetzt zum Abendmahl gehen, kurz die Stunde der Wahrheit. Wer von euch hat das schon mal erlebt? Es gibt Leid in meinem Leben, wo ich dachte, das würde mir nie passieren, weil Gott mich liebt und weil ich mich ihm anvertraut habe. Es sind Dinge passiert, das ist meine ungelöste Frage, würde wahrscheinlich Frage Nummer 11 im Himmel sein, wenn ich Jesus sehe, warum musste das passieren? So, willkommen im Club. Warum ist das wichtig? Weil da draußen ist eine Welt, der es ganz genauso geht. Und wenn wir diese Frage, ist eine Antwort, wenn wir diese Fragen nicht hätten oder wenn wir diese Dinge nicht auch erlebt hätten, würden wir überhaupt nicht trösten können, würden wir auch nicht sagen können, wow, ja, da war ich auch schon mal. Und nein, ich habe keine Antwort. Corrie ten Booms Zeugnis am Ende ihres Lebens war, es gibt viele offene Fragen, aber sie spielen nicht mehr so eine große Rolle. Wahrscheinlich wird das auch unser Zeugnis sein, aber wir müssen, nicht wir müssen, sondern das Leiden, das du durchgegangen bist, kann für einen anderen der Anker der Hoffnung sein, weil er merkt, Mensch, die ist da durchgegangen, der ist da durchgegangen, der glaubt immer noch, da muss irgendwas sein. Wir sind Zeugen dessen, dass Jesus in unser Leben eingegriffen hat, in guten und in schlechten Tagen. Und dass es trotzdem Dinge gibt, die wir nicht erklären können, aber die uns nicht runterdrücken, jedenfalls nicht auf Dauer. Und das soll dieser Welt Hoffnung geben, das soll dir Hoffnung geben, das soll dein Glauben, deine Erwartung steigern. Und vielleicht hilft es dir, wenn du merkst, oh, im Moment bewegen mich solche Fragen, die über das Normale hinausführen. Gott scheint mich irgendwie herauszufordern. Vielleicht ist das so eine Phase, wo Gott sagt, so, ich zeig dir jetzt mal so ein bisschen innerlich aufs Wasser gehen, jetzt so Dinge, die du nicht sofort verstehst oder einsortieren kannst. Aber ich bin immer noch Gott, ich halte dich fest, aber schau mal. Vielleicht hat Gott das bei dir schon getan und du bist daran fast verzweifelt, weil du dachtest, ey, was soll das denn? Ich will über so eine Sache nicht nachdenken. Aber manchmal ist es wichtig. Denn dann können wir trösten, haben Antworten auf das, was Menschen bewegt. Und dann sind wir nicht durch das, was wir reden, sondern durch das, was wir sind, ein Zeugnis. Und dazu möge Gott uns Gnade schenken. Dazu möge Gott dir Gnade schenken. Und das ist mein Wunsch, wenn wir gleich zum Abendmahl gehen, dass du das vielleicht dem Herrn sagst. Jesus, offenbar dich mir. Ich will dich jetzt aufnehmen, ganz neu, so als symbolhafte Handlung vielleicht. Und ich möchte, dass du ganz neu in mir anfängst zu wirken, zu regieren, mich zu führen. Da, wo ich dich vielleicht in der Vergangenheit nicht richtig verstanden habe, mir das nochmal klar zu machen und mich auch in dein Wort zu führen, was du mir sagen möchtest. Und das ist ein Abenteuer. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viele gute Begegnungen mit dem Herrn und die dann hoffentlich in ein sehr, sehr erfülltes, fröhliches Pfingsten münden, in der wir ganz neu die Kraft Gottes erkennen und erleben. Denn ohne die geht's nicht. Amen.